Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin, wird Ihnen präsentiert von jagdwelt24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.
Hi, schön, dass Sie dabei sind bei unserem Podcast. Heute ist Sophia Tegel mein Gast. Sie kommt aus Bayern, ist Mitte 20, geht zur Jagd und ist Präparatorin. Ja, als Frau und in diesem Alter ist sie selbst unter Präparatoren. Eine Exotin, kann man sagen. Wie sie zu ihrem Beruf kam, was sie daran so liebt und wie sie als Jägerin tickt. Darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Sophia Tegel.
Hallo Caro, danke, dass ich da sein darf.
Sophia, pass auf, wir haben hier so eine kleine Startrubrik bei uns im Podcast. Die funktioniert folgendermaßen. Ich nenne dir zwei Begriffe. Du suchst dir dann einen von diesen Begriffen aus und sagst mir, warum du dich so entschieden hast, okay?
In Ordnung.
Ansprechen. Die Jagdzeit-Fragerunde.
Künstlerin oder Handwerkerin?
Handwerkerin, Kunst liegt im Auge des Betrachters.
Aber es ist ja schon auch ein sehr künstlerischer Beruf, finde ich. Aber du sagst, du bist einzig und allein Handwerkerin.
Ja, weil ich wirklich das den Leuten selber überlassen will. Weil würde ich das von mir selber sagen, das wäre vielleicht ein Stück zu viel des Guten, finde ich. Und das muss wirklich jeder selber entscheiden. Weil ob jedem das gefällt, was ich tue, das ist fraglich. Und wie gesagt, die Leute müssen das selber für sich entscheiden.
Ja gut, Kunst muss ja nicht immer gefallen. Kunst ist ja im Prinzip ein kreativer Prozess, aber interessant auf jeden Fall, wie du das erklärst. Vögel oder Säugetiere?
Schwierig, beides. Die Mischung macht's und alle Tiere sind wunderschön von dem her. Ich kenne kein Tier, das irgendwie nicht schön wäre oder faszinierend. Von dem her mache ich beides gerne.
Und gibt es da irgendwie einen Unterschied, was schwieriger zu präparieren ist?
Ja, das kommt drauf an. Komplexer sind vielleicht die Vögel, wo man mit ein bisschen mehr Gefühl und Fingerspitzengefühl arbeiten muss und auch mit ein paar Tipps und Tricks, die man sich einfach über die Jahre, sage ich mal, selber aneignet. Bei den Säugetieren ist das Tolle, man kann eben mal auch richtig zur Sache gehen. Die sind nicht so fragil in der Handhabung beim Arbeiten, sondern sind etwas stabiler. Da kann man mal ein bisschen mehr riskieren. Und aber vom Prinzip her hat beides seine Tücken.
Abendansitz oder Morgenpirsch?
Ja, beides. Wobei der Morgenpirsch ist meistens viel interessanter und ich mag es eher in der Bewegung zu bleiben. Also ansitzen ist zwar auch mal ganz schön, wenn man mal einen stressigen Tag hatte und sich entspannen möchte, aber Morgenpirsch ist natürlich immer interessanter, weil man viel mehr sieht. Man sieht Fährten, man weiß nie, was einen erwartet auf einer Pirsch.
Balg verwerten oder verwerfen?
Immer verwerten. Nur verwerten. Man kann alles verwerten. Das ist das Tolle.
Also ist es bei dir tatsächlich auch so im Privaten, wenn du jagst und wenn du was erlegst, dass du alles verwertest?
Ja, das ist immer so. Also ich glaube, das ist auch bei jedem Präparator, der jagt oder einen Bezug dazu hat, wir heben alles auf. Also wir sind auch so kleine Sammler, also wir sammeln alles, was mit Tieren zu tun hat, wunderschönes Holz, Wurzeln werden aufgehoben, das ist, sage ich mal, die Berufskrankheit. Bei uns ist immer die Gefriertruhe voll aus irgendeinem Grund, weil man irgendwas entweder gefunden hat oder selbst Fallwild irgendwo im Revier frisch aufgabelt hat und der Jungfuchs ist einfach zu schade zum Verwerfen. Und vielleicht kann man irgendwann mal brauchen, ja.
Du, aber was mich jetzt an der Stelle gerade interessiert, ich meine, du findest ja dann vielleicht auch im Sommer was und angeblich kann man ja die Sommerfüchse nicht gerben. Wie machst du das, wenn du jetzt im Sommer beispielsweise Fallwild findest?
Okay, also nicht gerben, das stimmt jetzt nicht so ganz. Gerben kann man eigentlich alles. Aber vom Prinzip her ist es natürlich so, dass der Sommerbalg bei Weiben nicht so schön ist wie der Winterbalg. Daher verwertet man ja eigentlich ausschließlich auch Winterbälge. Aber wenn ein Jungfuchs wirklich, so ein kleiner Jungfuchs, der, sag ich mal, ja, was wird der haben, so 1-2 Kilo hat, der ist natürlich auch ganz, ganz putzig und süß. Natürlich hat der kein Winterhaar, aber da ist das Tier an sich so putzig, dass es eben schade wäre, den vielleicht so verwerfen. Ja, und wir haben auch viele Leute bei uns, die Hunde ausbilden. Die sind dann manchmal auch ganz froh und die wissen auch immer, dass Sophia auch immer irgendwo was in der Gefriertruhe hat.
Neugierig oder abgeklärt?
Immer neugierig. Neugierig bleiben und neugierig sein, das ist immer das Beste. Und das ist ja auf der Jagd ganz essentiell, weil auf der Jagd hat man ja so viele verschiedene Situationen und Momente. Ich denke, dass die meisten Jäger mir dazu stimmen würden, dass nicht jeder Ansitz, nicht jede Pirsch identisch ist. Man sieht was anderes. Nächstes Mal hat man einen Fuchs, der selber praktisch auf der Fährte des Jägers hinterher guckt und schaut, was ist denn da. Immer neugierig bleiben, wie ein Fuchs.
Sophia, so ein bisschen haben wir dich jetzt schon kennengelernt. Du bist seit 5 Jahren ungefähr jetzt hauptberufliche Präparatorin. Es ist ein ungewöhnlicher Beruf, also jetzt nicht nur als Frau, sondern generell, es ist ein nicht sehr verbreiteter Beruf. Wie bist du denn dazu gekommen?
In der Tat, durch die Jagd. Ich habe sehr früh einen Jagdschein gemacht. Mein Vater ist auch passionierter Jäger und Nachsuchehundeführer. Und da ist man dann einfach so damit aufgewachsen. Also es war ganz normal, dass der Papa dann mal von der 3-Bjerg Hasen mitgebracht hat und so weiter und so fort. Oder man selber dann als Kind auf eine 3-Bjerg mal mitgegangen ist als Treiber. Und es hat mir eigentlich schon immer gefallen. Und was mich immer fasziniert hat, waren natürlich die Tiere. Weil immer wenn Strecke gelegt worden ist oder so, habe ich mir die Tiere dann auch immer angeschaut. Weil so nah kannst du ja ein Wildtier ansonsten überhaupt nicht sehen und erleben. Und dann habe ich selber den Jagdschein mit 15 gemacht und dann habe ich meinen ersten Bock erlegen können, das war ein Knopfer. Und das Jahr drauf habe ich meinen ersten starken Bock erlegen können. Das war ein Abnormer, war so ein Motterbock, so ein hoher Spießer. Und da hat mein Vater gesagt, Sophia, den erlegst du nicht alle Tage, den sollte man präparieren. Ja.
Du bist dann ja zum örtlichen Präparator gegangen mit deinem Spießer und dann hast du das nicht wie jeder andere Jäger gemacht, der einfach das Stück da dort lässt und sich herrichten lässt, sondern du hast ihn mit Fragen gelöchert, oder?
Ja, genau. Ich bin ihn natürlich wirklich auf den Keks gegangen und das hat dem eigentlich ja auch nicht so taugt, weil du brauchst ja eigentlich beim Präparieren schon ein bisschen deine Ruhe. Ich habe den einfach die ganzen Fragen gefragt und dadurch, dass er schon ein bisschen älter war, hat er sich beim Nähen schon ein bisschen schwer getan und dann habe ich ihm halt ein bisschen unterstützt und ein bisschen geholfen. Und so hat sich das entwickelt und hat sich dann auch schöne Freundschaft entwickelt. Und und da hat das Ganze angefangen und als der Arthur, so hieß der Präparator, altersbedingt nicht mehr so viel machen konnte und ich eigentlich schon relativ viel gewusst habe, wie es er macht, hat er zu mir auch gesagt, so jetzt musst du woanders hinschauen, Sophia. Mhm. Und genau, dann war ich in Belgien, in Afrika und habe in verschiedenen Betrieben mitgearbeitet und durfte dann sehr viel Großwild, Kleinwild, durfte ich sehr viel präparieren.
Und du hast ja, glaube ich, auch unter anderem mitgeholfen bei einem Elefanten, ne? in Afrika.
Genau. Da haben wir einen Elefanten gemacht und lauter verschiedene Großtiere eben. Mhm. Das ist halt natürlich schon toll gewesen, weil man da natürlich ganz andere Erfahrungen sammeln kann. Und es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass jemand mir Großwild bringt, weil wenn man mich sieht mit meinen 1,60 und als Leichtgewicht und dann noch relativ jung, da trauen sich dann natürlich die Jäger nicht so an mich ran.
Mhm. Ja, ich meine, es ist ja schon auch eine körperlich anstrengende Arbeit, denke ich mir. Gibt es denn da auch Grenzen? Also ich kenne das vom Fuchsstreifen alleine nur, das strengt mich schon auch an irgendwann in den Händen. Gibt es bei dir auch so Momente, wo du einfach körperlich sagst, okay, es ist schon echt ein harter Job?
Natürlich, das gibt es immer mal, aber man gewöhnt sich auch sehr daran oder auch die ersten paar Male beim Abziehen kriegt man Muskelkater in den Händen. Da weiß man dann auf einmal, wo es überall an der Hand Muscheln gibt, die man zuvor noch nie gemerkt hat. Mhm. Aber natürlich ist manchmal schon recht anstrengend, aber es gibt natürlich auch Techniken oder man ist ja auch dann geübter in der ganzen Sache. Das ist ganz normal wie in jedem Beruf, denke ich. Man gewöhnt sich auch dran.
Kannst du diese Faszination für die Präparation genauer beschreiben? Also was ist es, was dich da so direkt in den Bann gezogen hat?
Die Schönheit der Natur und die Schönheit der Tiere. weil jedes Tier hat so verschiedene, markante, individuelle Zeichnungen oder Federn, die sind so faszinierend und so toll. Ich kann die Sachen mal genau anschauen und ich finde, es ist halt ein richtiges Privileg, das machen zu können, weil man ist da schon ein bisschen so auf den Spuren der Naturwissenschaftler von, sag ich mal, anno dazu mal aus der viktorianischen Zeit. Und das ist natürlich schon toll. Also das, ja, und das ist eigentlich das Faszinierende, wie schön die Tiere wirklich sind. Und die wieder so zum Leben zu erwecken, dass sie auch wirklich so ausschauen wie zuvor, das ist eigentlich die, in Anführungsstrichen, Kunst daran.
Aber du hast ja keine Ausbildung gemacht jetzt in der Richtung, ne?
Genau. Bei mir war es eben so Learning by Doing und dadurch, dass es mich halt fasziniert hat, habe ich da einfach immer weitergemacht.
Wie lange hast du da jetzt gebraucht, bis du quasi ausgelernt bist, in Anführungszeichen?
Man lernt nie aus in dem Beruf. Ich lerne bei jedem Stück, bei jedem Tier, jedes Mal, je nachdem, woher es herkommt, in welchem Zustand es natürlich her ist. Man lernt und entwickelt da immer oder versucht auch immer besser zu werden. Weil ich sage mal, so gut, ja, man muss einfach gucken, dass man die Natur übertreffen kann. Das ist das Strebenswerte. Aber man schafft es natürlich nie, weil es wird nie wieder so sein, dass es davonläuft, sage ich mal. Gell? Aber kurz davor soll es eigentlich sein.
Eine Illusion sozusagen.
Ja, genau, weil das ist ja das wirklich, was wir schaffen. Wir kreieren ja das Tier so, je nachdem, wie es in der Natur vorkommt und auch so, wie es natürlich auch der Jäger sieht oder möchte. Weil für den einen ist zum Beispiel der Keiler was Böses, was Großes, der jetzt meinen Jagdtarier geschlagen hat in der Drückjagd und den man dann doch noch zur Strecke gebracht hat. Oder für den anderen ist es der Lebenskeiler, den er an einem schönen kühlen Morgen geschossen hat mit Nebel und so weiter. Und für den ist es dann wieder was anderes. Gell?
Wie war das, als du angefangen hast? Also man hat ja doch irgendwie Berührungsängste. Viele Jäger haben das zum Beispiel beim Füchsestreifen. Die verstehen es nicht, dass man Fuchs streift. Die haben Angst vor dem Fuchsbandwurm. Die finden, die stinken. Hattest du jetzt nicht speziell beim Fuchs, sondern generell nie Berührungsängste?
Weniger eigentlich. Nee, weil ich war, gut, ich sage mal, das ist wie beim Hund mit der Prägung. Ihr habt da frühkindliche Prägung erfahren und da war das ganz normal. Also bei meinem Großvater, da hat man auch geschlachtet, die hatten Landwirtschaft, da war das ganz normal. Dass das halt mal riecht komisch oder so, das ist ganz normal, aber das hat halt dazu gehört, aber da hat jetzt auch niemand ein Theater gemacht. Von dem her war man das dann auch gewohnt irgendwo. Und da macht einem das nichts aus.
Und welche Rolle, du studierst ja jetzt Agrarwissenschaften, welche Rolle spielt es jetzt für deinen jetzigen Beruf? Also inwiefern kannst du das, was du da jetzt lernst in deinem Studium, vielleicht sogar dir zunutze machen?
Also ich kann das relativ gut kombinieren wegen Anatomie, Zoologie, Agrarwissenschaften ist dankenswerterweise ein sehr breit aufgestelltes Studium und man kann sich eben schon auch ein bisschen spezialisieren. Aber so Basics einfach werden einem da viel besser vermittelt und man kriegt so einen Überblick über das große Ganze, sage ich mal. Und das ist schon sehr hilfreich, gerade Bodenkunde und so Geschichten. Wenn ich Tiere mache, die kommen aus aller Herren Länder, dann kann ich abstimmen, okay, was für Böden kommen denn davor und so weiter und so fort. Und das kann man ja alles nachschauen und dann je nachdem kann man ein Diorama zum Beispiel erstellen oder auch Zoologie, das hilft einem natürlich dann schon sehr weiter.
Mhm. Das ist auf jeden Fall interessant. Du, und wie ist es so, wenn du jetzt beispielsweise auf Drückjagden, da ist es oft so, da liegen dann so ein paar Füchse und die ganzen Frauen schicken dann die Männer vor und man sieht so, überall, wo die Frauen das Sagen haben, werden die Füchse eingesammelt und die Männer müssen sie dann streifen zu Hause. Aber es ist ja immer noch so, gerade bei den Fuchswochen, da werden auch ganz schön viele weggeworfen. Ärgert dich sowas?
Ja, ein Stück weit schon, aber man muss auch verstehen, dass auch vielleicht nicht jeder auch die Zeit hat oder auch die Übung oder auch das Wissen einfach nicht mehr da ist. Also viele wissen gar nicht mehr, wie man Fuchs oder einen Marder streift, weil das in den Jagdschulen heutzutage gar nicht mehr vermittelt wird. Das fängt ja schon damit an, dass Jungjäger sich schwer tun mit dem Aufbrechen. Und da macht die Übung macht den Meister, muss man ganz einfach sagen. Und wenn man die ersten 5 bis 10 Stücke immer aufgebrochen oder abzogen hat, auch, dann ist das in der Regel kein Problem und man vergisst es auch nicht mehr. Aber wenn man da auch nicht geübt ist, dann kann es schon sein, dass ich habe mal jemanden gehabt, der hat 5 Stunden für einen Fuchs Streifen benötigt. Der hat den auch picobello gemacht, jede Kralle ausgelöst und alles super. Aber wenn du halt da nicht geübt bist, dann brauchst du da einfach extrem lang. Und da kann ich es auch verstehen, wenn da einer sagt, ich habe einfach die Zeit nämlich. Wenn ich im Beruf stehe, ist es natürlich immer schwierig.
Mhm. Ja gut, und das ist natürlich schon auch teuer. Ne? Ich meine, jeder Fuchs, den man dann gerben lässt, der kostet, sag ich mal, bei uns beispielsweise, glaube ich, so 30 Euro sind das etwa. Das will vielleicht auch nicht jeder dann machen, kann man sich vorstellen.
Ja, das kommt halt darauf an, wie die Wertschätzung halt da ist. Gell? Also ist es mir der Fuchs wert? Ist es mir das wert, dass ich eigentlich die nächsten 30, 40 Jahre lang mit dem Balg was machen kann oder eine schöne Fuchsdecke draus machen kann? Das kommt halt darauf an, was es einem halt selber auch wert ist.
Ja, das finde ich schön, wie du das jetzt gerade formuliert hast. Ich möchte jetzt noch auf eine andere Sache, und zwar so, wie das abläuft bei dir. Also wenn man bei dir was präparieren lässt. Wie läuft das ab? Wie beginnt man da?
Genau. Also optimalerweise rufen die Jäger an, bevor sie auf die Jagd gehen und erkundigen sich erstmal, ja, was muss ich eigentlich beachten? Weil es kann so viel falsch gehen im Vornherein eigentlich, sprich beim Aufbrechen, beim Abziehen, ob man das überhaupt machen soll und so weiter und so fort. Also am besten rufen die an und sagen, okay, Sophia, ich gehe jetzt auf zum Beispiel Gamsjagd. So, da von der Gams möchte ich ein Trägerpräparat machen lassen. Was mache ich denn? So, und dann erkläre ich das denen, also nur bis zum Brustbein aufbrechen, bitte nicht bis zur Drossel praktisch das Stück öffnen.
Ja.
Und dann so frisch wie möglich vorbeibringen oder eingefrieren. Genau, und wie man es halt dann abzieht, kreisrunder Schnitt um den Bug und an der Wirbelsäule entlang bis zum Haupt aufschärfen und dann kann man das Haupt mit der Decke einfrieren. So kann man es mir auch bringen. Dann kommen die, bringen mir das Stück vorbei und ich taue es auf, ziehe es ab, tue die Ohren und die Lippen spalten, weil bei den Ohren und bei den Lippen ist es ja so, dass 2 Hautpartien aufeinander oder zusammengewachsen sind und dazwischen in den Zwischenraum, den muss man freischaffen, damit dort, wenn es in der Gerbung ist, die ganze Garbflüssigkeit hin kann.
Okay, verstehe.
Genau. Ja, und dann geht es in die Gerbung und nach einer geraumer Zeit kommt das Ganze dann zurück und dann ist die Haut gegerbt, aber noch feucht. Und bis ich sie dann bearbeiten kann, wird sie eingefroren und eingelagert. Und wenn dann die Form, die künstliche Form, die ist aus PU-Schaum, soweit ist, dass man sie hinmodelliert hat und dass die Größe stimmt und auch die Position, dann wird das Ganze verklebt, vernäht, in die Ohren kommt Kunstknorpel rein, die Augen, die Glasaugen werden hinmodelliert, der Eser ebenso und dann wird praktisch das aufgezogen und fixiert hinterher mit Nadeln. Und während dem Trocknungsprozess muss auch immer nur ein bisschen nachgeschafft werden, weil da Spannungen entstehen können. Und nach so circa 1 bis 1,5 Monate Trocknungszeit kommen die ganzen Nadeln wieder weg. Zuletzt wird noch das Make-up aufgetragen an Eser und Augen und Ohren oder an nackten Hautpartien, wird nachkoloriert und dann, wenn das Ganze trocken ist, darf der Jäger es wieder abholen.
Du, und wie legst du fest mit deinem Kunden, wie dieses Präparat aussehen soll?
Genau, das muss der Kunde sich im Vornherein schon überlegen. Erstens, wo kommt das Präparat hin? Wo hat er Platz? Wo möchte er es gerne haben? Und dann ist eben die Frage, wie es wirken soll, was man daraus machen soll. Da gibt es natürlich immer ein paar Beispiele oder man macht eine Skizze, dass der Kunde sich das vorstellen kann. Und dann wird es festgelegt. Meistens ist es aber so, dass man das immer noch mit der Ehefrau absprechen muss.
Ja, das ist wahrscheinlich nicht nur bei der Präparation so.
In der Tat, ja. In der Tat.
Du, sag mal, was ich noch wissen möchte, diese Kerne aus dem Schaum, auf die du dann die Haut quasi aufziehst oder das Fell, die musst du ja wahrscheinlich dann aber immer noch mal extra bearbeiten. Das sind ja irgendwelche, sag ich mal, vorgefertigten Teile, die du dann wahrscheinlich versuchst, noch auf dieses Tier speziell anzupassen, oder?
Genau, auf dieses Tier und auch auf mich, sage ich mal, weil jeder Präparator hat ein anderes Auge für ein Tier. Also man sieht es auch, wenn man bei meinen Kollegen, es ist immer ganz witzig gewesen, wir haben, als ich in Belgien zum Beispiel war, haben wir immer so einen Wettkampf ein bisschen gemacht. Und dann haben wir präpariert, haben wir unser Bestes gegeben und dann haben wir immer mit jemand anderen, einen Außenstehenden gefragt, welches wer präpariert hat. Mhm. Und man sieht das, weil jeder Präparator ein anderes Auge hat. Und was für mich vielleicht verändert werden muss, ist für einen anderen Präparator okay. Aber das ist immer die individuelle Note, die man da dabei hat. Und natürlich, dann ändert man das nochmal ab, stimmt es auf das Tier ab, von der Größe jetzt, sage ich mal, aber auch zum Beispiel im Gesicht, wenn da jetzt Symmetrien nicht so sind oder man einfach sieht, okay, auf dem Foto schaut es anders aus, als wie die vorgefertigte Form ist, dann kann man das immer noch abändern.
Und das machst du dann mit verschiedenen Werkzeugen wahrscheinlich?
Genau, das wird dann gesägt, geraspelt, weggeschliffen oder hingeschliffen, wie man es braucht. Mhm. Und man kann auch Sachen wieder aufmodellieren. Oder was ich auch teilweise mache, ich mache eigene Körperabformungen, dass ich praktisch vom Originalkörper einen Abdruck mache und dann auf der Basis praktisch einen eigenen Kunstkörper erstelle.
Ah, okay, verstehe. Ja, und du hast vorhin gesagt, die einzelnen Präparate, die trocknen bis zu 1,5 Monate. Da sind ja teilweise auch ganz schön große Trümmer dabei. Wo lagerst du denn das alles?
Tja, das ist ein ausgetüfteltes Logistikgeschehen in meiner Mini-Werkstatt. Aber das zum Leidwesen meiner Familie lagere ich alles irgendwie im kompletten Haus, von oben bis unten, je nach Trocknungsgrad und so weiter und so fort. Kann dann schon mal sein, dass wenn man im Dachboden ist, dass man dann irgendwo eine Gnuhaut findet, ja, die irgendwo getrocknet aufgehoben wird. Ja, aber es wird alles ein bisschen besser, weil um Weihnachten rum übernehme ich die Geschäftsräume von meinem Vater und dann wird die Werkstatt ein bisschen größer und dann ist das ganze Logistikproblem auch Geschichte.
Okay, an wie vielen Stücken arbeitest du parallel? So kann man das überhaupt in Zahlen sagen?
Puh, das ist relativ schwierig, aber ich sage mal am Tag, wenn ich da 4-5 Tiere oder Arbeitsschritte unterschiedliche mache, da ungefähr die Ecke rum dreht sich's. Gell? Also das kann man immer schwierig sagen, weil beim einen richtet man die Form her, dann zu was anderem ist die Form schon fertig, man richtet aber die Haut her und so weiter und so fort. Also das ist immer ein kunterbuntes Durcheinander, weil man auch nicht alle Arbeitsschritte an einem Stück machen kann. Also es sind immer Warteprozesse auch dazwischen, wo man einfach warten muss, weil man gar nicht anders kann. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Haut die Ohren einsetze, da warte ich meistens einen Tag, bis das richtig auskattet ist, bis ich es überziehe, weil es einfach von der Stabilität und vom Material her einfach besser ist.
Okay. Und wenn Jäger dir Stücke bringen, ihr redet dann ja sicher auch, wie die Jagd war und so weiter. Was sind denn da so die Gründe, warum dann ausgerechnet diese Stücke bei dir präpariert werden sollen?
Ja, das ist immer ganz witzig, weil erstens wird die Jagd meistens rekonstruiert. Wir haben Jäger da, die sind 3 Minuten da. Wobei meistens ist es so, dass die dann 1 Stunde da sind und wir die ganze Jagd nochmal durchgehen oder länger. Und es macht ja auch Spaß und die Leute haben ja Freude daran und das ist ja das Schöne, dass sie ja das Tier eigentlich in dem ehren, in dem sie es präparieren lassen und für die Ewigkeit erhalten lassen. Und weshalb sie meistens zu mir kommen, ist, sagen sie, weil ihnen einfach die Arbeit gefällt. Deswegen sage ich auch immer, ich zwinge niemanden dazu, Sachen bei mir irgendwie präparieren zu lassen. Ganz im Gegenteil, das ist jedem sein freier Wille und da darf jeder machen, was er will. Und ich sage immer, schaut euch die Bilder an, überlegt euch das und wenn es euch zusagt, dann freut es mich natürlich. Und dann haben sie hoffentlich ein schönes Präparat.
Du arbeitest ja auch für Museen. Was sind denn da so die üblichen Aufträge, die man bekommt aus einem Museum?
ganz unterschiedlich, komplett unterschiedlich. Also zum einen ist es da zum Sammlungspflege, das natürlich jetzt, sage ich mal, vom Präparator jetzt, von der Werkstatt her jetzt weniger interessant, aber das ist natürlich auch toll, wenn man sieht, wie man früher gearbeitet hat. Also ältere Präparate, die teilweise 200 Jahre alt sind, wenn man die mal in der Hand hat und anschauen kann, wie die das gemacht haben und in welcher Qualität. Also man muss sagen, früher ist oftmals sorgfältiger gearbeitet worden, weil die Sachen, die haben sie teilweise aus Afrika in irgendeinem Dschungel haben die Tiere zusammengesammelt und mussten die vorkonservieren, bis die dann nach Monaten oder sogar Jahren erst daheim waren. Mhm. Und dann wurden die präpariert für die Museen. Das ist natürlich schon ganz cool. Und dann gibt es natürlich auch neue Präparationen. Das ist natürlich auch toll, wenn man dann Diorama machen kann oder so. Das freut einen natürlich auch.
Wie ist es denn für dich? Du wirst ja ständig danach gefragt, weil du, klar, das ist du bist irgendwie so ein lebender Widerspruch. Ne? Du bist so eine zierliche Frau, die tote Tiere präpariert. Nervt dich das, wenn die Leute dich immer darauf reduzieren und immer nur fragen, warum wirst denn ausgerechnet du Präparatorin?
Ja, nee, nerven tust du mich eigentlich nicht mehr, weil ich habe mich irgendwie schon dran gewöhnt und es war bei uns immer so auf den Drückjagden oder Treibjagden, weil ich eh immer die Jüngste und die immer irgendwie zwischen den Tieren umeinander gehuscht ist. Da gewöhnt man sich irgendwie dran, aber nee, mein Gott, ich finde das jetzt nicht schlimm. Es ist halt außergewöhnlich, ja, und nicht jeder weiß, dass man das überhaupt noch macht. Das ist alles andere. Und dann erkläre ich das den Leuten und dann ist es eigentlich gar kein Problem.
Gibt es so, genau. Gibt's so Arbeiten, die dir besonders am Herzen liegen?
Ja, natürlich. Das sind so Sachen, wo man selber vielleicht dann auch noch ein spezielles Verhältnis hat oder selber mit auf der Jagd dabei war und gesehen hat, wie das erlegt worden ist. Oder wenn Jäger kommen und die Stücke wirklich hart erarbeitet worden sind. Da hat man erst einen, der war auf einer Bergjagd und das war wirklich körperlich sehr anstrengend, teilweise auch gefährlich. Oder wenn ein Büffel jemanden angenommen hat auf der Jagd beinahe und das Tier noch 5 Meter vor einem erst zum Liegen kommt. Das sind natürlich schon so Sachen. Oder Jäger, die sich einmal im Leben wirklich so eine Traumjagd leisten, die jetzt nicht jeden Tag auf irgendeine große Jagd gehen, sondern wirklich mal ganz speziell oder ganz genaue arbeiten möchten, das ist natürlich dann schon eine Herausforderung und das macht dann auch wieder sehr viel Spaß.
Würdest du sagen, dass du einen besonderen Bezug auch zum heimischen Wild hast?
Ja, das auf jeden Fall, weil es gibt irgendwie kein schwierigeres Wild wie das heimische Wild, weil dadurch, dass sie ein bisschen kleiner sind wie Großwild, fällt da jeder Fehler erstens auf und zweitens, ja, kennt man das einfach selber sehr gut. Und da möchte man natürlich immer gucken, dass man noch besser, noch perfekter arbeitet. Und das macht dann natürlich schon Spaß. Und dann jetzt, wenn man ein eigenes Revier hat, ist, sage ich mal, die Verbundenheit mit der Heimat sowieso immer da.
Du bist auf jeden Fall eine meisterhafte Präparatorin, kann man sagen. Du hast ja auch bei den Europameisterschaften teilgenommen, bist 5. geworden, zusammen mit deinem Team. Was hast du denn da präpariert?
Da haben wir mit meinem belgischen Kollegen, Jeremy Lisin, habe ich einen Luchs mit einem Frischlingempfang haben wir präpariert. Und das war für uns, wir hatten vorher noch nie an der Meisterschaft teilgenommen. Wir hatten eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie das Ganze abläuft. Wir haben Blut und Wasser geschwitzt und hatten ziemlich Bammel davor. Aber letztendlich sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden gewesen und das war für uns eh ganz toll, dass wir überhaupt eine Schleife bekommen haben. Das war für uns wirklich ein Highlight. Hätten wir nie gedacht. Und ja, waren wir wirklich, wirklich selber überrascht und erstaunt.
Ich habe mehrere Fragen. Und zwar, woher bekommt man einen Luchs?
Ja, der war aus dem Tierpark. Und man muss als Tierpräparator, also man muss sagen, die Welt der Jäger ist ja sehr klein. So, und jetzt nimmt man die Welt und verkleinert die nochmal und dann die Welt der Tierpräparatoren ist dann nochmal viel kleiner. Und es ist, sag ich mal, weltweit ist es ein kleiner Haufen von Präparatoren, die sich natürlich auch austauschen. Und wenn man dann da einigermaßen gut vernetzt ist, ja, kommt man auch an so Sachen, weil im Wildtierpark ist es ja auch oftmals so, den Leuten ist es ja auch schade darum, wenn das Tier verendet in einem Park, das einfach so, sage ich mal, zu verschwenden. Es wäre eigentlich eine Schande, wenn man aus der Haut und aus den Knochen, kann man ja auch ein Skelett wieder präparieren, und den Schädeln, ist es ja auch ein wissenschaftlicher Beleg. Und das ist ja auch ganz toll, weil hätten wir das, oder hätte der Mensch das seit Urzeiten nicht schon gemacht, wüssten wir nicht, dass aus Elchknochen oder Hirschknochen Werkzeuge in der Steinzeit oder so gemacht worden sind. Und das natürlich, ist ja natürlich immer ein Beleg. Oder viktorianische Zeit, wir wissen ja sonst oder wussten ja viele Arten gar nicht einzuschätzen. Mhm. Und das ist natürlich dann schon toll, wenn man da einfach einen Beleg hat, auch für die Nachwelt.
Du, und sag, was ich mir noch, welche Frage ich mir noch stelle, ist, man muss da ja einen wahnsinnigen Vorlauf haben, um das vorzubereiten. Wann entscheidet man, dass man da teilnimmt? Sind es 2 Jahre, 3 Jahre, bevor die Meisterschaft stattfindet?
Ja, das kann man so machen. Bei uns war das eine relativ spontane Entscheidung. Wir haben irgendwie ein paar Monate davor hat mich mein Kollege gefragt, ja, Sophia, du kennst dich da ein bisschen mehr aus, materialtechnisch, wie machst du das? Weil er hat gewusst, dass ich immer an den Ohren rumtüftelt habe, dass man die besser macht. Und dann habe ich gesagt, ja, so und so. Und er so, um Gottes Willen, auf die Idee werde ich nie kommen. Ich werde da nie irgendwas reißen. Dann habe ich gesagt, ja, komm, dann komm vorbei und wir machen das zusammen. Mhm. Und ja, und so ist, und dann haben wir uns überlegt, was machen wir und wie überhaupt. Und dann so hat es angefangen. Ich meine, das war vielleicht ja 6 Monate davor. Also wir hatten eigentlich nicht viel Zeit für das Ganze.
Aber hat ja, ja gut geklappt.
Hat super geklappt und dadurch, dass der natürlich, der hat einen recht großen Betrieb in Belgien, der hatte, dann sage ich mal, die Häute hatte er schon und das war dann weniger das Problem. Den Frischling hat man dann auch noch gut auftreiben können, weil es dann ja auch in der Drückjagdsaison war. Und lauter so Sachen, dann ist er hergekommen, dann haben wir in meiner Mini-Werkstatt haben wir das Präparat oder die Präparate dann gefertigt und das war dann, so, wir haben natürlich bis zuletzt haben wir gearbeitet, also wir haben wirklich alles gegeben.
Okay, auf Kante genäht sozusagen.
Richtig auf Kante genäht.
Du, und was mich auch noch interessieren würde, kriegst du denn auch Anfragen von Leuten, deren Haustier gestorben ist?
Ja, kriege ich auch regelmäßig, aber das mache ich nicht, weil ich rate es erstens den Leuten immer ab, die rufen bei mir an und sind dann meistens sehr, ja, sehr traurig, sehr aufgewühlt, ja, weinen auch sehr oft und da sage ich auch, überlegt euch das sehr gut, ich weiß, wie das ist, ich habe selber einen Hund, wir haben selber Tiere, das sie kennen das Tier am besten und es wird halt nicht mehr lebendig und die Leute rufen meistens natürlich an, wenn das Tier gerade verstorben ist. Da ist die Trauer natürlich auch sehr, sehr groß und über den Verlust möchten wenige hinwegkommen. Aber ich sage, ihr seht das Tier dann jeden Tag und es ist trotzdem tot. Es wird nicht wieder zurückkommen. Und man macht den Leuten eigentlich keine Freude damit. Oder beziehungsweise, das ist halt meine Einstellung dazu, so würde ich machen, weil ich präpariere ja auch nicht meine Haustiere selber. Und dann ist es natürlich auch dementsprechend kostspielig und wenn sie dann da irgendwie enttäuscht sind, das ist ein bisschen schade.
Okay, vielen Dank, Sophia, bis hierhin. Wir haben noch eine Schlussrubrik. Wildes Durcheinander heißt die, danach bist du dann entlassen.
Okay.
Wildes Durcheinander.
Was mich interessieren würde noch, an dir persönlich, wie würdest du dich denn als Jägerin beschreiben? Was ist dir wichtig?
Weitgerechtigkeit und vor allem auch tiergerecht. Also das ist ganz wichtig heutzutage, weil die Natur gehört nicht uns. Das müssen wir uns auch immer vor Augen führen. Wir gehören der Natur. Und dass wir eigentlich uns erlauben, über die Natur zu bestimmen, das finde ich eigentlich ein bisschen frevelhaft. Von dem her würde ich mir wünschen auch, dass auch die Jagd oder auch eben einfach den Tieren auch gerecht wird. Die Tiere haben das Recht bei uns schon vor uns gehabt, dort zu wohnen, sage ich mal. Und das muss man immer mit Respekt behandeln, finde ich.
Ja, also ich finde das toll, mit wie viel Respekt und irgendwie auch Nachdenklichkeit du reflektierst über die Jagd und auch über deine Arbeit. Und ich wünsche dir auf jeden Fall, Sophia, ganz viel Erfolg weiterhin für deine Arbeit und Waldmannsheil natürlich auch.
Super, vielen lieben Dank. Das wünsche ich dir auch, Caroline. Waldmannsheil.
Pass auf dich auf.
Dankeschön.
Und wenn Sie sich die Arbeiten von Sophia ansehen möchten, dann können Sie ihre Webseite besuchen, www.tierpräparation-tegel.de. Und wenn Sie noch kein Jagdzeit-Abo haben, dann ist es höchste Zeit dafür. Das Abo gibt es jetzt nämlich auch digital. Da gibt es verschiedene Varianten, die wir anbieten. Und dann können Sie die Jagdzeit zum Beispiel auch auf dem Hochsitz auf dem Smartphone lesen, wenn es mit dem Anblick vielleicht mal wieder länger dauert. Schauen Sie sich das mal an auf www.jagdzeit.de. Schön, dass Sie zugehört haben. Passen Sie auf sich auf. Bleiben Sie gesund. Ciao.
Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat. Auf allen gängigen Plattformen und bei Instagram. Wurde Ihnen präsentiert von jagdwelt24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.